Ich wünschte manchmal, Hitler könnte von der Hölle, wo er hoffentlich ist, hier und da mal sehen, was aus uns geworden ist. Das ist mir eine Genugtuung, dass trotzdem was aus uns geworden ist und denen von uns, die überlebt haben.
Das ist meine Freundin Charlotte Isler. Sie hat die Nazis überlebt, also die von 1933. Den Rassenwahn und Judenhass, die Gewalt, Schikane und die erzwungene Flucht aus ihrer Geburtsstadt Stuttgart. Demnächst wird Charlotte 99 Jahre alt. Sie lebt ganz in der Nähe von New York, ist Medizinjournalistin und Buchautorin und Mutter, Oma und Uroma. Die Familie wächst und der Beruf war und ist es immer noch erfüllend. Ein ziemlich gutes Leben, sagt Charlotte, den Nazis zum Trotz. Was genau, Charlotte, ist dein Rezept für ein Leben, das gelingt?
Man tut, was man tun muss. Ich habe kein Rezept dafür.
Neulich war Charlotte mal wieder in Stuttgart und da hat einer sie eine alte Dame genannt. Halt mal, sie sei doch keine Dame und auch nicht alt, hat Charlotte gelacht. Jahrgang 1924. Okay, etwas älter vielleicht, aber nicht alt. Ich zieh den Hut vor dir, Charlotte, vor dir, vor deinem Charme und Witz, deiner Stärke und deiner großen Lebenslust.
Ja, und heute Abend siehst du mich schon wieder, ob du willst oder nicht. Das wird schön. Okay, vielen Dank, bis später.
SWR 1 Baden-Württemberg. Neuanfang, wenn es anders kommt im Leben.
Mein Name ist Stefanie Meinecke. Ich bin Reporterin bei SWR 1 und mich interessiert, wie du weiterlebst, wenn alles um dich herum zerbricht. Wie bekommst du dann wieder Boden unter die Füße? Charlotte sagt, dass es helfen kann, zu dem, was einem das Leben vor die Füße spült, erstmal innerlich Ja zu sagen und dann das tun, was man tun muss. Ich glaube, so hält sie das auch mit Menschen. Charlotte kann total gut Freundschaft schließen und dann auch pflegen und Menschen miteinander vernetzen. Ich bewundere das, weil sie tut das ja nicht irgendwo. Sie tut das hier in Deutschland, im Land der Täter. Charlotte wurde in Stuttgart in eine jüdische Familie hineingeboren. Ihre Großmutter, Onkel, Tante und Cousin und viele andere Verwandte und Freunde der Familien Nussbaum und Friedmann kamen in der NS-Zeit ums Leben. Verschleppt, verhungert, ermordet.
Ich kann verstehen, dass Leute, die so ungefähr ihre ganze Familie verloren haben, nichts mehr von Deutschland oder den Deutschen wissen wollten. Die wollten nicht mal mehr Deutsch sprechen. Ich fand, die Leute, die jetzt in Deutschland wohnen, die waren zum großen Teil noch nicht mal auf der Welt oder waren selber Kinder wie wir, als das geschah. Also die haben das ja nicht persönlich verursacht. Dann halte ich das nicht gegen dich. Natürlich, wenn ich eine Ahnung hatte, dass jemand immer noch solche Gedanken hätte als die Nazis, dann hätte ich natürlich nicht angesehen. Aber ich habe auch immer Deutsch, die Sprache, gern gehabt. Und ich meine, Stuttgart war mal meine Heimat gewesen und das konnte ich auch nicht verleugnen, wollte ich auch nicht.
Immerhin hat sie hier ihre ersten 14 Lebensjahre verbracht und viele von ihren frühen Erinnerungen klingen unbeschwert. Die Nazis haben es nicht geschafft, diese inneren Bilder kaputt zu machen.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange.
Deutschland 1932. Die Comedian Harmonists machen gerade diesen Schlager hier populär. Man feiert und bejubelt die sechs Männer. Drei von ihnen sind Juden, so wie Charlotte, die gerade 8 Jahre alt ist und gar nicht weiß, was das eigentlich heißen soll, Jude zu sein. Ihr Leben im Stuttgarter Süden fühlt sich Anfang der 30er Jahre sorglos an. Familie Nussbaum ist eine angesehene Unternehmerfamilie, sehr gebildet, sehr musisch. Man hört Klassik und macht Kammermusik. Die Mutter spielt Geige, der Vater ist Dirigent, arbeitet aber nach der Hochzeit als Juniorpartner im Familienbetrieb. Dort werden Schürzen und Blusen genäht. Bei den Nussbaums war immer was los, erzählt der Charlotte. Freunde, Nachbarn und Geschäftspartner gehen ein und aus. Man trifft sich zum Musizieren, turnt, geht Skifahren. Und meistens mittendrin Charlotte und ihr kleiner Bruder ernst.
Wir sind überall hingegangen. Ich bin schon als kleines Kind in die Oper mitgenommen worden. Dadurch bin ich schon ganz früh mit Musik aufgewachsen. Und ich habe mit 6 Jahren Klavierstunden angefangen. Die Lehrerin war eine Freundin meiner Mutter, die war eine gute Pianistin, die früh schon nach, was damals Palästina war und jetzt Israel ist, ausgewandert ist. Und als ich 8, 9, 10 Jahre alt war, ich wusste, dass ich jüdisch war, was immer das bedeutet hatte. Wir hatten einmal in der Woche Religionsstunde. Unser Haushalt war nicht religiös. Wir gingen an den hohen Feiertagen in die Synagoge und den Rest des Jahres eben nicht. Ich war ein sehr neugieriges Kind. Ich habe immer warum gefragt. Und wenn es sich um Hitler und die Nazis handelt, habe ich nie die richtige Antwort bekommen. Erstens wollten die Eltern überhaupt nicht drüber sprechen. Und zweitens war es gefährlich für sie, denn Kinder bekanntlich reden viel und wissen nicht, was ein Geheimnis ist oder was man nicht vor anderen sagen kann. Und ich hätte mit Begeisterung mit jedem anderen erzählt, was sie mir da gerade erklärt haben. Also habe ich eben nichts rausgefunden. Ich habe beschlossen, ich ernenne mich zur Dichterin. Da hat man Themen gebraucht. Und für mich waren diese geheimnisvollen Nazis und der Hitler, die alle so schreckliche Sachen anrichten, von denen ich nicht wusste, was sie waren, am meisten interessiert. Also fing ich an, nur über Hitler und die Nazis zu dichten. Und damit es auch jeder sieht, habe ich meine Gedichte schön überall rumliegen lassen. Mit dem Resultat, dass anstatt ich überall gelobt würde für mein großes dichterisches Talent, haben sie gesagt, das können wir uns nicht leisten, das können wir unmöglich so weitermachen.
Wollen wir Charlotte vielleicht eine kleine Runde im Auto durch Stuttgart drehen? Na klar, Charlotte ist sofort dabei.
Langsam, jetzt geht noch weiter. Direkt vor der Römerstaffel ist das Haus.
Wie ein lebendiges Navi sitzt Charlotte neben mir und kennt im Stuttgarter Süden so gut wie jeden Winkel, jede Staffel und fast jede Straße mit Namen.
Als wir vor 5 Jahren hier waren, da habe ich die Wohnung sehen wollen. Das war eine Schweinerei. Im Schlafzimmer von meinen Eltern war ein sehr schöner großer Raum. Da hing ein großes Bild von einer nackten Frau. Und ich kann mir gerade vorstellen, was meine Eltern darüber gedacht hätten, wenn sie das gesehen hätten.
Von außen alles, wie es schon immer war, sagt Charlotte. Das Haus, die beigegraue Steinfassade, die Staffel, die Straße, vielleicht sogar der Efeu. Dort oben, erinnert sich Charlotte, hat man sie immer hingeschickt zum Bier holen. In der einen Hand den Krug, in der anderen das Kleingeld. Also die Brauerei, die hat sich ja ganz schön ausgebreitet, moniert sie. Und na, der Zaun so weiß, scheußlich. Charlotte schaut vom Autofenster aus auf die Römerstaffel. Ob sie aussteigen will? Nein, schüttelt sie den Kopf. Oft genug ist sie da hoch und runter gelaufen. Das war ihr Schulweg. Und ganz da unten, da hatte sie immer große Lust auf Essiggurken.
Unten an der Ecke Tübinger und Röminger Straße, da war so ein Gemüsegeschäft. Und die hatten sie. Meine Mutter hätte die nicht angeschafft. Da habe ich mein Taschengeld dafür gelöst. Für Gurken, saure Gurken. Esse ich heute noch gern.
Hier vor dem ehemaligen Zuhause haben wir uns kennengelernt, viele, viele Jahre her. Und seitdem immer wieder gemeinsame Stunden hier in Stuttgart und in New York. Und jede Menge Mails, Klima, Politik und die Frage, wie man der Demokratie was Gutes tun kann, das treibt uns genauso um wie die Frage nach der optimalen Beilage zum Sauerbraten, den sie gerade bei sich zu Hause auf den Herd gestellt hat. Als ich Charlotte zum ersten Mal getroffen habe, war ich an einer Recherche zu Stolpersteinen. Das sind diese kleinen 10 auf 10 cm großen Mahnmale, die vor Haustüren und Eingängen in den Boden eingelassen sind. Hier wohnte ein Mensch, der unter den Nazis deportiert, ermordet oder in den Suizid getrieben wurde. Erinnert euch, das ist die Botschaft der Steine. Eines dieser Mahnmale hat der Erfinder der Stolpersteine, der Kölner Künstler Gunter Demnig, für Charlottes Großmutter Sigmunde Friedmann in den Gehweg geklopft.
Ich denke jeden Abend, wenn ich das Abendessen koche, an meine Großmutter und dass sie verhungert ist. Also das ist mir so eingeprägt, dass mir das ganz unwillkürlich jeden Abend in den Sinn kommt, ob ich will oder nicht. Ich will gar nicht unbedingt jeden Tag dran denken, aber ich tu's.
Die Großmutter ist im Frühling 1944 im Konzentrationslager Theresienstadt gestorben, typhuskrank, verhungert. Charlotte und ihre Familie erfahren erst nach Kriegsende, was genau mit Sigmunde geschehen ist. Und was, Charlotte, bedeutet dieser Stolperstein jetzt für dich?
Ich finde, irgendeine Erinnerung ist besser als gar keine. Aber wenn Leute die Meinung haben, sie wollen sich nicht an die jüdische Bevölkerung erinnern, dann wird nichts ihre Meinung ändern, ob das jetzt Stolpersteine oder Denkmale oder sonst was sind. Der Antisemitismus geht weiter, leider.
Wir fahren wieder Richtung Stuttgarter Innenstadt. Zwischen Häuserfronten taucht die Synagoge auf. Charlotte nimmt das zur Kenntnis. Anhalten möchte sie nicht.
Ich bin nicht religiös. Ich bin dem lieben Gott böse, dass er einen ziemlichen Teil meiner Familie, dass er es erlaubt hat, dass sie umgebracht wird. Aus keinem Grund, außer weil sie eben jüdisch waren. Es waren gute Menschen. Sie haben ein gutes Leben geführt. Sie haben versucht, sich anständig zu benehmen. Warum also hat er dieses geschehen lassen? Und das nehme ich ihm heute noch übel. Und deswegen gehe ich weder in eine Kirche oder in eine Synagoge. Ich gehe gern in eine Kirche oder Synagoge, wenn jemand heiratet oder zu einer Beerdigung, aber nicht, um Gott zu preisen.
New York, 27. April 1939. Im Hafen am Pier steht ein junges Mädchen und spielt mitten in der Nacht Geige. Es ist Charlotte, heimatlos geflüchtet aus Stuttgart. Was sie damals noch nicht weiß, sie ist nur ganz knapp dem nationalsozialistischen Völkermord entgangen. Mehr als 6 Millionen europäische Juden und Jüdinnen sterben unter dem Wahnsinnsregime der Nazis. Charlottes Mutter hatte sich schon früh, als die Nazis mehr und mehr auf der Bildfläche erschienen, um ein Visum für Amerika bemüht. Ein Glücksfall, denn spätestens nach der Reichspogromnacht im November 1938 ist für die Nussbaums klar, dass es in Stuttgart keine Zukunft mehr für sie gibt. Deutschland wird zum Gefängnis. Bald gibt es für Juden keine Möglichkeit mehr auszureisen. Der Familienbetrieb ist zu dieser Zeit schon arisiert, enteignet. Der Vater arbeitslos, Charlotte, erlebt die Entrichtung und Demütigung mit den Augen eines Kindes. Sie darf als Jüdin nicht mehr ins Schwimmbad, auch nicht mehr ins Theater oder die Oper. Der Geigenlehrer will sie nur noch heimlich unterrichten. Freunde der Familie kommen seltener und dann gar nicht mehr. Aber Malchen, sagt Charlotte, Malchen, die arische Haushälterin, die sei immer noch da gewesen. Und dann kommt dieser Morgen, der sich wie ein Film in Charlotte abspult. Der Morgen nach der Pogromnacht. Charlottes letzter Tag an der Charlottenrealschule.
Wir wussten es ja nicht, dass es nachts Kristallnacht war, denn wir wohnten etwas außerhalb der Stadt und was da passiert ist, war meistens in der Innenstadt, wo die Geschäfte waren. Und ich bin am nächsten Morgen in die Schule gegangen, wie immer. Und da hat die Lehrerin gesagt, ich müsste ins Büro vom Direktor. Da kam ich zu dem, ich konnte mir gar nicht vorstellen, warum ich überhaupt dahin sollte. Ich war mir nicht bewusst, dass es irgendwas angestellt hatte. Ging also zu ihm und er saß da mit seiner Uniform an, großen Hakenkreuz am Ärmel. Und als ich reinkam, hat er gesagt, geh zurück in dein Klassenzimmer, packe alles ein, geh nach Hause und komm nicht wieder. Und da habe ich gesagt, warum eigentlich? Es gefällt mir hier, ich habe Freundinnen hier. Er wollte schon nichts mehr weiter von mir hören, hat mich zur Tür rausgeschoben und gesagt, geh nach Hause und komm nicht wieder. Mein Vater hatte großes Glück. Die anderen Männer und Jungs, die sie also aufgeschnappt haben, die wurden alle nach Dachau gebracht. Das war eins der bekanntesten KZs. Und die meisten ziemlich misshandelt und dann entweder dort oder woanders getötet worden. Diese Leute, die ein Visum hatten, wurden dann nach Hause geschickt, solange sie beweisen konnten, dass sie gleich weggehen. Ich erinnere mich, dass meine Mutter und meine Großmutter, die also bei uns wohnte, je mit einem Markkorb bewaffnet. In dem einen lag altes Silberbesteck, in dem anderen, was immer meine Mutter an Schmuck hatte, wusste ich ja gar nicht, zur Polizei gingen und es alles abgaben. Und die Deutschen sind ja bekanntlich sehr penibel, alles muss aufgeschrieben werden und verzeichnet werden. Jedes Stück wurde da auf eine Liste geschrieben. Zum Schluss haben sie uns pro Person ein Silberbesteck zurückgegeben. Alles andere war weg. Wenn Juden auswanderten, wussten sie, das ist wirklich ironisch, als Strafe dafür, dass sie auswanderten, was sie ja nie getan hätten, wenn es nicht unbedingt nötig gewesen wäre, als Strafe dafür müssten sie Reichsfluchtsteuer bezahlen. Und das war so ziemlich das ganze Geld, das, wer immer es war, besaß. Wertsachen, Bankkonten, was immer es war.
In der zweiten Aprilhälfte 1939 legt in Le Havre die MS Manhattan ab. An Bord Charlotte, die Mutter und der Vater und Ernst, der Bruder. 7 Tage dauert die Überfahrt nach New York. Charlotte liegt fast die komplette Zeit seekrank unter Deck. Aber jetzt um 2 Uhr in der Früh steht sie am Pier und spielt auf ihrer Geige ein deutsches Kinderlied.
Die unteren Klassen, also 3. Klasse und so, die wurden alle nach Ellis Island geschickt. Und 2. und 1. Klasse, die wurden an Bord gefragt, ob sie dies und das und was anderes hatten. Danach wurden wir runter an das Pier vom Schiff mit unserem Gepäck und standen stundenlang da, bis ein Zollbeamter, der sich durch die Menge durchgearbeitet hat, bis er zu uns kam. Dann mussten wir die Koffer aufmachen. Da hatte meine Mutter 2 Geigen drin. Eine war meine, die andere war ihre. Und der hat gedacht, die wollen wir also verkaufen. Aber wir haben dann gesagt, das gehört meiner Mutter, diese gehört mir. Es war bis dahin war es 2 Uhr morgens. Und dann hat er gesagt, ich soll ihm etwas vorspielen, damit er mir glaubt, dass es auch meine Geige ist. Und dann habe ich im Hänschen klein gespielt. Daraufhin hat er mir geglaubt, dass ich Geigenstunden nehme.
Die Geige, die gibt es schon ewig nicht mehr. Ihr kleiner Bruder hat sie irgendwann verkauft. An Unterricht war in Amerika eh nicht mehr zu denken gewesen. Einen Alltag wie in Stuttgart gibt es für Charlotte nicht mehr. Die Familie muss bei Null anfangen. Von den Nazis komplett beraubt, verarmt, traumatisiert, kämpfen die Eltern um eine neue Existenz. Der Vater wird nie mehr richtig Fuß fassen, aber die Mutter, sie schafft es später als Physiotherapeutin. Die Kinder kommen erstmal zu Pflegeeltern, weil Wohnraum knapp ist in den USA und für 4 Personen nicht zu bezahlen. Charlotte ist 14 und sie wird nie mehr mit Vater und Mutter zusammenleben.
Ich war bei Pflegeeltern. Es war halt so. Es hat mir niemand die Wahl gegeben. Meine Pflegeeltern waren Ärzte, die haben am Anfang einer neuen Praxis gestanden. Wir hatten keine Haushaltshilfe. Und da habe ich von Anfang an gesagt, ich habe noch nie auch nur einen Staublappen angelangt, aber ich habe gesagt, ich mache die Haushaltsarbeit. Und ich war verpflichtet, das zu tun, weil ich bei ihnen gewohnt habe.
Parallel versucht Charlotte, Geld zu verdienen. Die Schule und die fremde Sprache kosten Kraft. Charlotte vermisst ihre vertrauten Freundinnen. Aus einem relativ stabilen und wohlhabenden Familienleben wurde sie quasi ins Nichts, in die Armut katapultiert. Nein, sagt Charlotte, sie hat das nie bejammert.
Wenn man keine Wahl hat, gewöhnt man sich dran, ja. So war es damals.
Charlotte hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Die Kindheit und Jugend in Stuttgart, die Flucht, der schwierige Start in den USA, ihre Ausbildung zur Krankenschwester und später der Wechsel in den Medizinjournalismus, vorher noch die Heirat und dann die Kinder und langsam, ganz langsam das Gefühl, wieder eine Heimat zu finden.
Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind.
Ihr Buch wurde nun vom Stadtarchiv Stuttgart herausgegeben und unter anderem im Hotel Silber in Stuttgart vorgestellt. Dort war in der NS-Zeit die Gestapo-Zentrale für Württemberg und Hohenzollern. Charlotte hat sich also in den Flieger gesetzt, um dabei zu sein, wenn die Leute in ihrem Buch blättern. Es wurde erstaunlich viel gelacht an diesem Abend, weil Charlotte Schweres auch gern mal in Anekdoten verpackt.
Das ist mir sehr recht. Ich hoffe, die Leute heulen nicht, wenn sie das Stellen lesen. Ich weiß nicht, ich bin eben so geboren. Und wenn es da Grund zu Humor gibt, ist es doch viel besser, als wenn man traurig vor sich hinredet. Das will doch niemand hören, wenn man sich beklagt oder beschwert. Man kann ja weder jetzt noch jemals vergessen, was so alles passiert war. Das ist real, es war schrecklich. Aber ich kann nicht hier sitzen und stundenlang Trauer fassen, weil ich muss auch mein eigenes Leben leben. Und man kann nicht richtig arbeiten oder funktionieren überhaupt. Besonders wenn man Kinder hat, soll ich den Kindern alles vorsingen, was passiert war. Wir haben nicht sehr viel drüber gesprochen von meinem Leben.
Und im Buch findet nun vieles, was ungesagt geblieben ist, seinen Platz. Kannst du bitte noch mal am Haus vorbeifahren, hat mich Charlotte bei unserer Spritztour durch die Stadt gefragt. Natürlich, wir drehen noch mal eine Runde, fahren noch mal die Straße der Kindheit hoch, stehen noch mal am Marienplatz an der Ampel.
Der Marienplatz hieß ja während der Hitlerzeit Platz der SA. Und erst nach dem Weltkrieg, dem Zweiten, wurde es wieder umbenannt, Marienplatz.
Ich wusste das nicht und vieles andere auch nicht. Hab zum Beispiel nur aus dem Augenwinkel raus vor Jahren den Kampf gegen den Abriss der ehemaligen Gestapo-Zentrale in Stuttgart miterlebt. Das Kaufhaus Bräuninger wollte damals expandieren und das Gebäude, das sollte weg. Heute ist das Hotel Silber Museum und ein Ort der Erinnerung und der Forschung. Und das ist auch Charlotte zu verdanken. Sie hatte damals für den Erhalt mitgekämpft, als Zeitzeugin Erinnerungsarbeit angemahnt, einen scharfen Brief an Bräuninger und an den OB geschrieben und damit wachgerüttelt. Man muss gut auf die Demokratie Acht geben, sagt Charlotte. Und dieser eine Satz, der muss auch reichen. Lunchtime, sie lächelt und lotst mich auf dem Beifahrersitz Richtung Hotel. Was nehme ich mit aus meinen Tagen mit Charlotte? Vielleicht das hier. Ja sagen, auch zu Lebensumständen, die wehtun. Das heißt nicht resignieren. Ich wäre gern so mutig und so tapfer wie Charlotte, die so gut fragen, hinhören und staunen kann. Und hartnäckig, sagt sie dann zu mir, hartnäckig musst du ab und zu auch sein.
Ich bin nicht für aufgeben, wenn man etwas wirklich will, das man haben sollte. Man lebt einfach von einem Tag zum anderen und man tut, was man tun soll oder will, sehr einfach.
Kennt ihr auch Menschen, die zu Überlebenskünstlern und Künstlerinnen wurden, die den Glauben an sich und an andere nicht verlieren? Menschen, von denen wir lernen können, Männer und Frauen wie Charlotte Isler? Dann schreibt mir doch eine Mail ins Studio. Und dann erzählen wir eine neue Geschichte über das, was passiert und passieren kann, wenn es anders kommt im Leben.